heute den Cornelius Konrads.
Der ist BR-Redakteur.
Mit hier dabei. Wir haben uns auf dem Filmfest München kürzlich wieder getroffen. Mhm. Und zwar warst du auch beteiligt an dem Film Play, den die Safranot produziert hat mit der Telux, mit denen ich auch schon das eine oder andere Projekt mache. Und mich würde natürlich jetzt brennend interessieren, wie wird man eigentlich Redakteur? Also nimm uns mal mit auf deine Heldenreise.
Also das ist am Ende gar nicht spektakulär. Ich mache es kurz oder ich versuche es mal kurz zu machen. Ich habe studiert auf der Filmhochschule. Oder erst habe ich Abitur gemacht, dann habe ich ganz klassisch so ein paar Praktika gemacht bei der Bavaria, Kopierwerk damals noch, Film entwickelt und
mit Set,
ja, voll mit richtig diesen Bädern, wo es dann so ganz fies nach Chemie stinkt und so. Das war aber wirklich sehr spannend, weil man damals schon so wusste, das wird es nicht mehr lang geben, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Genau, dann habe ich aber noch so Produktionspraktika gemacht, einen wahnsinnig tollen WDR-Film, Zweiteiler, Papa, ich hol dich raus, werde ich nie vergessen. Wundervolle Erfahrung, die mich eigentlich kurz davor gebracht haben, die Filmbranche sofort wieder zu vergessen. Und dann, genau, dann hat mich die Bavaria, aber das waren so die Nullerjahre, Ende der 90er, da war es richtig, gab es richtig viele Jobs und richtig viel zu tun. Die Bavaria hat mich dann gleich übernommen für irgendeinen Vertriebsjob. Und dann habe ich aber beschlossen, ich will nochmal studieren und habe mich auf der Filmhochschule beworben, faul wie ich bin, auch nur auf einer, nämlich in München, weil da war ich gerade und bei den anderen hatte ich keine Lust und die haben mich dann netterweise auch gleich genommen. Habe ich 4 Jahre studiert und habe da eigentlich schon festgestellt, ich habe Filmproduktion studiert und habe eigentlich früh festgestellt, ich bin kein guter Produzent, dafür fehlen mir so ein bisschen die Ellbogen und auch die Lust an Zahlen und an Kalkulationen und all diesen Dingen und habe eigentlich da festgestellt, ich bin besser als Dramaturg und als Stoffentwickler und das hat mir immer mehr Spaß gemacht. Ich habe mich dann immer auch in die Seminare von den Autoren und den Regisseuren reingeschlichen und dann habe ich nach der Filmhochschule angefangen zu arbeiten, verschiedene Produktionsfirmen durchgemacht, alles mögliche, Kinderserien für RTL 2, aber dann eben auch zu Hoffmann und Voges, was eine sehr renommierte Münchner Produktionsfirma ist. Und da durfte ich dann so meine ersten Spielfilmerfahrungen sammeln. Und eigentlich in der Zeit habe ich eigentlich beschlossen, ich muss eigentlich zum Fernsehsender. Das wollte ich eigentlich sehr früh und habe dann tatsächlich auch das Glück gehabt, eine Redakteurin kennenzulernen, Cornelia Ackers, mit der ich eigentlich immer arbeiten wollte. Und wir haben uns immer gut verstanden und die hat mich dann freundlicherweise zum BR gelotst, mich da vorgestellt und als da eine Stelle frei wurde 2008, was wirklich toll war, weil da war ich, wie alt war ich da, 28, als da eine Redakteurstelle frei wurde, auch so ohne Hospitanz und Volontariat und diesen ganzen Firlefanz, sondern gleich ins Wasser, ins Kalte. Und seitdem mache ich das und mache das mit Freude und hoffentlich auch genug Engagement und auf jeden Fall viel Spaß an der Sache. Seit jetzt, ja, 2008, was haben wir jetzt, 2019, 11 Jahren.
Wow.
Wahnsinn, ne? Okay, das war die Kurzfassung meiner Karriere.
Und wie viele Filme hast du dann da schon betreut? Also das müssen ja schon in den dreistelligen Bereich jetzt gehen.
Ja, dreistellig nicht, aber ich würde sagen, 40 Filme, würde ich sagen, müssen das schon sein. Also es sind ja auch ein paar Serien dabei oder so, wo man dann mehrere Episoden macht. Ja, es ist gar nicht so wahnsinnig viel, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sagen würde, 3, 4, 5 Filme im Jahr macht man da schon. So. Man macht die natürlich auch hoffentlich dann mit entsprechend Ehrgeiz und dann ist es eben schon so, dass ein Film natürlich von der ersten Idee bis er dann auf Sendung geht, natürlich auch viel Arbeit erfordert, auch auf Senderseite, und deswegen ist das nichts, was man so am Fließband durchrattert. Aber ja, es ist schon sehr ordentlich und auch sehr unterschiedlich. Das Coole ist, ich habe da angefangen ursprünglich waren das für eine Stelle, die ausgeschrieben war für einen Redakteur für Kinderfilme, und deswegen habe ich die ersten Jahre auch hauptsächlich so Kinder- und Familienfilme gemacht, was ein großer Spaß war, eine große Freude. Es kamen aber immer auch eben andere Projekte dazu, also viel Debütfilme und viel Fernseh oder hier und da mal ein Fernsehfilm, viel Kino-Koproduktionen vor allen Dingen, und deswegen waren das total unterschiedliche Produktionen. Und ich habe eigentlich am liebsten immer Debütsachen gemacht, weil man da eigentlich immer so ganz nah dran war.
Cool.
Aber genau, also auch ein Freitagsfilm für die ARD Degeto ist spannend, wenn man das als Herausforderung begreift, was Besonderes machen zu wollen.
Und welche Themen haben es dir da am meisten angetan? Also gibt es da so bestimmte Genres, die dich ganz besonders ansprechen?
Die gibt es natürlich, weil es Filme waren, die, also die mich, als ich sozusagen aufgewachsen bin oder auch im filmischen Erwachsenwerden begleitet haben. Deswegen war sozusagen die Möglichkeit, Kinder- und Familienfilme zu machen, am Anfang ganz toll, weil ich so Filme wie Club der Toten Dichter oder Stand By Me oder aber auch sowas wie die Goonies oder sowas natürlich total drinne hatte und sowas immer machen wollte. Und sozusagen im Kinderfilmbereich waren so die großen Abenteuerfilme oder so die Mehrgenerationenfilme waren für mich immer das, was ich mal am allermeisten selber gerne geguckt habe und auch immer noch gerne gucke. Ansonsten natürlich alle, also menschlichen Dramen, da wo wirklich Konflikte sind und da wo irgendwie sich auch Abgründe auftun und da wo man das Gefühl hat, da sind sozusagen über das Offensichtliche hinaus erzählenswerte Geschichten zu finden, geht das durch alle Genres dann durch. Also ich würde nicht sagen, ich habe jetzt ein spezielles Faible für den Horrorfilm oder den Kinderfilm oder so. Themen würde ich sagen, ganz klar, so alles, was mit Coming of Age, Freundschaft, Familie im weitesten Sinne zu tun hat, begegnet mir immer wieder. Und ich merke immer, dass ich darauf irgendwie am meisten anspringe. Und das ist natürlich sehr vielfältig.
Ja.
Aber ja, das interessiert mich halt sehr. Immer noch. Wird auch nie anders sein, das weiß ich.
Stark. Also für mich sind es auch die Dramen vor allem, ja. Weil die am meisten ans Herz gehen.
Klar.
Und
ja, wobei, also ich habe zum Beispiel, also ich würde sagen, als Kind, also ich wurde ja, ich sage ja mal, ich wurde mit 5 oder 6 vor den Fernseher geparkt mal und man hat einfach vergessen, den Fernseher auszustellen. Und also ich bin also wirklich dann aufgewachsen, bin ich, wie sagen, mit neben viel Kino, weil meine Eltern mich oft ins Kino genommen haben, bin ich aber auch mit einfach viel Fernsehen und dann viel so Alf und Bill Cosby und selbst Golden Girls und also viel so Sitcom auch. Ich habe wahnsinnig gerne Sitcom geguckt als Kind früher. Und das hat sich auch total manifestiert. Also wenn ich jetzt Netflixe, dann ist das meistens Modern Family oder so. Es sind gar nicht immer so, also ich zu, keine Ahnung, House of Cards muss ich mich eher überreden. Das ist dann immer cool und ich gucke das total gerne, aber es ist immer eher so, okay, das nehme ich mir jetzt vor. Aber wenn ich, es ist natürlich auch leichter, eine Sitcom zu konsumieren, weil ich einfach vom Format her natürlich
und auch
kürzer und so. Wobei ich dann auch, gucke dann auch 6 Folgen. Aber ich merke, mich zieht es so, wenn ich so Band, Fernsehen oder Netflix oder Amazon Prime, dann würde ich sagen, sind es immer noch ganz oft auch Sitcoms. Und da ist dann immer so der kleine Junge in mir, der irgendwie mit Alf aufgewachsen ist. Das war schon irgendwie immer noch das Nonplusultra.
Ich habe dieselben Sendungen geschaut. Ja. Plus Knight Rider.
Ja klar, Colt Seavers.
Hammer. Oder Chips gab es ja damals.
Ja, noch. Chips. Ja, Chips, also habe ich auch geguckt, wo ich so, das würde jetzt, da würde dann eher das A-Team und so noch
A-Team,
MacGyver, so ein großen 80er. Chips war nie so groß bei mir, aber da hat ja jeder dann so seine persönlichen Präferenzen.
Ja, hast du bei meiner Oma geguckt und wenn ich bei der zu Besuch damals war.
Hauptsache man durfte Fernsehen,
ja, oder? Ja, richtig.
So war das. Ich habe dann auch, hast du auch festgestellt, dass man einfach, entweder, man hat einfach wahnsinnig viel ferngesehen, weil ich auch immer so Fraggles und Muppet Show und was es überall so gab. Und ich habe erst später festgestellt, dass ich da teilweise mitreden kann, wo ich dann denke, wie oft muss ich das gesehen haben als Kind, dass man das so gut kennt. Also wie gesagt, so alte Knight Rider-Episoden, die kenne ich doch, wo ich dann denke, das muss ich alles gesehen haben als Kind. Und entweder man hatte total unverantwortliche Eltern, die einfach gesagt haben, komm, du kannst irgendwie gucken, was du willst. Oder irgendwie man hat sich das anderweitig beschafft. Aber ey, ich habe schon echt extrem viel ferngesehen früher und so. Aber wie gesagt, eben auch, wie Kino. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass meine Mutter mich mal an einem Nachmittag mit in Salaam Bombay genommen hat. Kennst du den? Das war 89, hat glaube ich sogar einen Oscar gekriegt. So ein indischer Film, so ein bisschen Slumdog Millionär Vorläufer. Und solche Sachen, Club der Toten Dichter eben so mit 8 oder so. Also ich filme die eigentlich, wo man noch gar nicht so richtig im Alter war. Ja. Und also an so ganz besondere, große Kinoerlebnisse. Also was wirklich Besonderes habe ich auch. Ganz viele tolle Erinnerungen. Ich glaube, das würde ja ähnlich gehen, dass sich dann in solchen Phasen auch manifestiert, dass man sowas dann mal, auch wenn man das als Kind noch nicht artikulieren kann, aber dass man da schon so irgendwie so eine abstrakte Vorstellung hat von, das möchte ich irgendwie auch mal machen, in welcher Funktion auch immer irgendwie.
Also ich wollte immer mehr davon, bei mir war es ein bisschen anders, ich wurde leider nicht vom Fernseher so viel gebracht. Ach so, ich durfte immer nicht so viel.
Und hast du heimlich dann geguckt?
Und hab das dann heimlich woanders, also ich war dann ganz häufig bei Freunden, Videonacht machen oder bei den Großeltern war natürlich das Größte, immer dann Fernsehen gucken dürfen, im Nebenzimmer, nicht unbedingt mit meinen Großeltern.
Ach so, echt?
Die hatten dann noch einen irgendwo im Schlafzimmer und dann durfte ich dann da meine Sendung, ich wusste auch immer, wie viel Uhr bekommt was.
Aber dann nicht so, also die haben dann schon aufgepasst oder kam dann so, jetzt ist die Stunde rum, so wie Eltern heute sind?
Da durfte ich
glotzen, bis der Arzt
kommt. Ja, genau. Dann kam die Oma neben mich ins Bett und ich habe dann immer noch weiter geguckt. Das war eigentlich ziemlich cool. Und ich habe halt zwei jüngere Schwestern und deswegen ging es zu Hause nicht immer so. Und wir hatten Satellit, da musstest du immer das gucken, was du auch...
Aber das ist doch super, da hast du doch noch viel mehr Auswahl gehabt als irgendwie Hausantenne mit vier Sendern, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Nur wenn du nicht zwei Receiver hattest in zwei verschiedenen Räumen und du hast nur einen Familienfernseher, dann war der natürlich für die Eltern reserviert. So, dann
hatte
ich da nicht ganz.
Ja, das klar, das kenne ich schon auch. Ich habe zum Beispiel diese Erinnerung, dass ich so im Vorabendprogramm oft geguckt habe, eben wo MacGyver und sowas kam und dann kam mein Vater nach Hause von der Arbeit und hat irgendwie gegessen und so und dann setzte er sich so neben einem und es wurde dann irgendwann, legte er die Hand auf die Fernbedienung und schaltete einfach um auf irgendwie Nachrichten oder was auch immer so kam. Und es wurde aber gar nicht, es wurde nicht so, ey, ich will jetzt mal, sondern es wurde einfach umgeschaltet. Und dann, aber man durfte immerhin sitzen bleiben. Ich habe gesagt, Hauptsache man durfte Fernsehen, deswegen
genau.
Habe ich auch viel Nachrichten geguckt als Kind.
Warst du dann auch manchmal allein im Kino? Also das
später, nicht als Kind sicher nicht. Also ich gehe auch heute wenig allein ins Kino, merke ich. Ab und zu mal, wenn mich was wirklich interessiert, aber irgendwie ist das so drin, dass das so ein Gemeinschaftserlebnis ist oder dass man irgendwie das Gefühl hat und dann zur Not rufst du einen Kumpel und sagst, hey, komm mit, ich will den Film gucken. komischerweise habe ich das nie. Wir kennen Leute, die sogar lieber allein ins Kino gehen, weil sie dann irgendwie sich konzentrieren können oder so. Für mich ist Kino immer auch noch das Erlebnis selber und nicht immer nur der Film.
Ja, absolut. Also bei mir ist es so, 9 von 10 Mal gehe ich mit Leuten, aber dieses eine Mal ist für mich was ganz Besonderes, weil ich dann auch mit keinem kommunizieren muss, weil unser Beruf ist ja eh meistens sehr viel Kommunikation und wenn man sich dann ganz alleine mal auf so einen Film einlassen kann mit der Filmvorschau und sich nicht noch austauscht über wie war dein Tag und was machst du nächste Woche, dann bist du halt wirklich präsent nur auf diesen Film.
Ja.
Das ist schon ein ganz großes Kino dann auch. Und das genieße ich auch übrigens heute noch sehr. Ich gehe sehr gerne auf Flohmärkte und hole mir DVDs von Filmen, die ich in meiner Jugend gesehen habe. Und wenn ich die dann sehe, dann kriege ich die für 1 Euro. Das ist für mich das Größte.
Echt, immer noch?
Ja, immer noch, weil da ist ja das Bonusmaterial drauf. Dieses Making-of-Zeug und so. Und dann kann ich mich manchmal nochmal so 20 Jahre später wieder in diese Welt einfühlen. Ja. Das ist einfach toll.
Nee, kann ich total verstehen. DVDs sind bei mir, spielen keine Rolle mehr, weil ich das Gefühl habe, alles, was ich als Kind geguckt habe, gibt es inzwischen sozusagen...
Auch auf Blu-ray, klar.
Nee, nicht Blu-ray, sondern halt Netflix, Amazon und Co. Also wenn du sozusagen, sagen wir mal, die 3 großen Streaming-Anbieter abonniert hast, dann also gibt es keinen Film und zur Not musst halt nochmal irgendwie Pay-Per-View irgendwie einmal bezahlen. Aber ich habe, also aber klar, wenn du so Bonusmaterial, also das gibt es nicht, ne, bei den
anderen. Das Schöne ist einfach, dieses Cover nochmal in der Hand
zu halten.
Und es sind teilweise Filme, also True Lies oder so, irgendwelche Arnold Schwarzenegger Streifen oder Conan der Barbar. Die hatte ich halt damals die VHS in der Hand, bei Müller. Das war immer so, da ging man runter und dann gab es halt CDs und Videokassetten. Und da habe ich immer diese Covers durchgelesen.
Gab hier in München, das habe ich als Teenager, haben wir das ganz viel gemacht, gab es immer beim Hackab-Shaw-Keller, gab es immer einmal im, würde ich sagen, Quartal, gab es den so eine Filmbörse, richtig, so ein Filmflummer. Vielleicht gibt es sogar immer noch, was ich nicht glaube, weil ich das Gefühl habe, DVD ist Ton. Aber da war eben wirklich so, das waren Videokassetten eben auch und man konnte halt dann mal was im Original kriegen. So. Ich weiß zum Beispiel, ich wollte unbedingt Der Nebel des Grauens von Carpenter, den habe ich irgendwann mal als Kind viel zu früh gesehen, der hat mich extrem weggegruselt und den habe ich dann gesucht und gefunden im Original, irgendwie in der Uncut-Version. Ja. Unfassbares Geld ausgegeben für eine so eine Videokassette, die du dann 10 Jahre später noch, wenn du Glück hattest, für 1 Euro irgendwie losgeworden bist, aber da haben wir auch viel Zeit verbracht, so als Jugendliche. Das war schon auch cool. Ich hatte auch eine unfassbare Videothek zu Hause.
Ja, krass, ich auch.
Die dann halt nur so, es war nur so schade, weil die dann irgendwann nichts mehr wert war. Das war nicht so wie Platten oder so, wo man das Gefühl hatte, die haben so einen, so ein Wert, sondern das war, irgendwann wusste man, oh Gott, das wird alles von DVD aufgefressen, dann verkaufte man alles, holte sich alles wieder auf DVD und dann kriegte man, oh Gott, DVDs sind auch nichts mehr wert. Deswegen habe ich inzwischen beschlossen, ich sammle gar nichts mehr.
Ja. Ah, schön.
Ja.
Und wo?
Memories.
Genau.
Trink mal einen Schluck Wasser zwischendurch.
Ja, gute Idee. Wo hast du denn so den Punkt entdeckt, wo du gemerkt hast, okay, ich will jetzt auch wirklich auf eine Filmhochschule, ich will mich mit Filme machen, auch mehr auseinandersetzen. Also gab es da...
Ja, gab es, kann ich ziemlich genau sagen. Ich hatte, sage ich immer, das große Glück, dass ich echt schlecht war in der Schule. Mhm. Ich hatte so ganz viele Freunde, die waren wahnsinnig gut und zwar in allem. So in Mathe und aber auch in Deutsch und in Bio und die waren so... Und die haben teilweise total lang gebraucht, um sich so festzulegen, was kann ich später mal beruflich machen. Ich könnte Schauspieler werden, aber auch Arzt.
Ja.
Und irgendwie für mich, dadurch, dass ich wirklich einfach in wenig wirklich gut war, kam das gar nicht in Frage. Ich habe mich total früh gefragt, was kann ich eigentlich oder was mag ich eigentlich? Mhm. Und ich weiß, dass ich schon so mit 15, 16 das Gefühl hatte, das Einzige, was ich wirklich mag, ist Fernsehen und Filme. Und das Einzige, was ich konnte in der Schule, war irgendwie Englisch. Komischerweise hat mir immer Spaß gemacht. Eigentlich glaube ich auch durch die so, weil man so amerikanophil war früher. Das ist ja heute glücklicherweise gar nicht mehr so. Aber früher war ja Amerika das Größte und eben Hollywood und die sozusagen diese ganze Film-Fernsehwelt, die man so kriegte. Und das ging so mit Englisch zusammen. Deswegen fand ich Englisch immer toll und ein bisschen Geschichte mochte ich gern und sowas. Und da war irgendwie einfach relativ früh klar, okay, du kannst irgendwie nicht so viel. Und das Einzige, was du magst, ist Film und Fernsehen. Und dann habe ich eine Familie, wo relativ viele so Schauspieler und, keine Ahnung, Maskenbildner und viele Theaterleute und so. Und die, da ich so einer der Jüngsten in meiner Cousin- und Cousinenfamilie im erweiterten Kreis bin, waren die teilweise schon auf Filmhochschulen und haben mir dann irgendwie gesagt, wie es ist. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte was für mich sein. Ich habe dann unglücklicherweise den Fehler gemacht und gedacht, ich möchte Produzent werden, weil Regisseure gab es schon in meiner Familie und Schauspieler gab es auch und auch Drehbuchautoren. Dann habe ich gedacht, okay, was gibt es denn noch so? Und dann habe ich gedacht, Produzent, das war allerdings irgendwie, ich nicht sagen Fehler, aber das werde ich, wenn ich es nochmal gemacht hätte, hätte ich was anderes studiert. Aber dass es Film war, das habe ich echt total früh richtig beschlossen. So. Das, was man dann da genau macht, das kristallisiert sich dann natürlich noch heraus, weil du mit 16 natürlich keine Ahnung hast, wie Filme machen läuft.
Ja, ja.
Dafür gibt es ja dann Praktika, um dann rauszufinden, oh Gott, das ist ja schrecklich. Also ich habe zum Beispiel das, mein erstes Filmpraktikum am Set, besagter Film, Papa, ich hole dich raus, WDR Zweiteiler, mit Helmut Zierl in der Hauptrolle und Christine Neubauer. Und da war ich echt so der Runner und der Set-Dödel vom Dienst. Und das waren teilweise ganz, also ganz schreckliche Erfahrungen, sage ich mal. Schrecklich nicht im Sinne von schrecklich, sondern einfach so, wo man sagen würde, Gott, das ist ja ein einziges Rumgestehe und Rumgewarte und Rumgescheuche. Und alle waren irgendwie ständig rumgewudelt und man kriegte nur Befehle gebrüllt. Und ich dachte, das ist ja schrecklich, so am Set arbeiten. Das hätte auch dazu führen können, dass ich das ganz schnell wieder an den Nagel hänge. Ich habe dann gesagt, das muss ich mir nochmal genauer von der anderen Seite angucken, aber dass die meine erste Set-Erfahrung war, echt ein Grund, da wieder aufzuhören. Oh Gott, das klingt ja schrecklich. Naja, aber gehört auch dazu. Also,
ja, das hätte bei mir ähnlich laufen können. Ich war in den Bavaria 5 Studios auch, bei Fliege die Talkshow, Marienhof und hab gekabelt auch. Also ich war eigentlich in der Produktionsabteilung. Ich hätte dann Richtung Produktionsleiter gehen können, aber das war mir viel zu theoretisch, also wenig kreativ. Und das Kabeln da mit diesen vier Pumpen und dann fahren die irgendwie auf Jürgen Fliege zu und dann fahren sie wieder raus und da dachte ich schon so, boah, das kann es doch jetzt irgendwie auch nicht sein.
Ja, aber du hast ja, also das Showleben oder dass du den Rest deines Lebens Kabeljunge bist,
weil ich meine, das ist ja niemand. Oder an der Studiokamera überhaupt zu stehen, also das wäre, ich glaube, da wäre ich nicht glücklich geworden. Und das habe ich dann auch relativ schnell verstanden, dass ich da eher über einen kreativen Weg Fotolehre und dann Filmstudium, dann bin ich auch immer mehr in die Materie reingekommen.
Aber ich meine, dafür ist es ja genau, dafür gibt es ja im besten Fall Praktika, dass man das Gefühl hat, ich
probiere mich mal aus.
Ja, und ich finde eben auch raus, was ich nicht mag. Also ich finde raus, was mir gefällt oder wo ich Punkte sehe, auf denen ich sozusagen aufbauen kann. Aber ich finde eben auch ganz viel, was ich ganz doof finde. Und ich kann auch rausfinden, habe ich eine Begabung für was Technisches. Weil ich fand auch immer Kamera zum Beispiel immer so abstrakt total interessant. Und später auf der Filmhochschule machst du ja auch so Technikseminare, wo du dann also noch mit Filmkameras damals so Belichtung, Sachen lernst und auch Film einlegen. Und ich fand das immer auf einer abstrakten Ebene interessant, habe dann aber rausgefunden, ich habe einfach überhaupt kein Talent, auch da wieder so wieder was ich nicht konnte. So, wo du wirklich einfach auch, also wirklich Handwerk bräuchtest. Das ist dann spannend und dann ist dann auch so ein Seminar interessant und dann kann man sich das auch mal anschauen, aber man kriegt eben doch schnell raus, okay, Kameramann werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr werden.
Und jetzt mal nochmal der Sprung, wo du heute stehst. Wie viele Konzepte kriegt man denn da so als Redakteur? Also du bist dann den ganzen Tag am Lesen wahrscheinlich und musst auswerten und hat das Potenzial und findet das einen Markt und wird das nachher angeschaut, Quote, da sind da so viele Themen, die da mit reinspielen.
Also ich würde, man kriegt schon viel angeboten. Es ist ehrlicherweise gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Ich kriege jetzt nicht 5 Drehbücher am Tag eingereicht. Man kriegt schon immer mal wieder ein Buch oder ein Stoffangebot. Und das will und muss man dann auch natürlich gewissenhaft prüfen. Aber wir versuchen natürlich die Stoffe, die wir machen, selbstständig zu entwickeln. Also das heißt, entweder wir sind mit Produzenten oder Autoren, also wir, sage ich, wir Redakteure, wir Senderleute sozusagen im Gespräch und über Begegnungen, Gespräche und Dinge entwickelt man dann meistens eine Idee und daraus entsteht dann ein Stoff. Und das sind auch meistens die dann gemacht werden. Also es kommt schon vor und ich kann mich auch an Filme erinnern, die eingereicht wurden, die wir dann sozusagen produziert oder co-produziert haben. Mhm. Dann auch mit gehöriger Entwicklungsarbeit noch, aber wo was vorgeschlagen wurde, wo wir dachten, das ist wirklich super, das wollen wir machen. Aber ich versuche, nicht weil ich selber so toll bin, sondern weil man natürlich ein bisschen versucht, so das auch zu thematisch so ein bisschen zu lenken, wo man so hin möchte, lieber selbstständig mit Kreativen die Stoffe zu entwickeln und nicht so sehr darauf angewiesen zu sein, was mir jetzt eingereicht wird. Das ist dann manchmal, also man kann halt auch nicht unendlich viel Filme machen. Nicht, weil man sozusagen persönlich nicht in der Lage dazu wäre, sondern weil man natürlich auch begrenzte Ressourcen hat. Und deswegen, selbst wenn ich wollte, könnte ich viele von den Filmen gar nicht machen, weil wir einfach nicht das Geld oder die Möglichkeiten dazu haben. Also gerade, ich mache dafür ja neuerdings auch Krimis machen, und also Tatort zum Beispiel. Und da machst du halt einfach 3 im Jahr, so 3 München Tatorte. Und mehr geht halt nicht. Du kannst ja nicht 20 Tatorte machen. Und deswegen muss man allein deswegen schon so viele Stoffangebote oder Vorschläge absagen, weil man einfach das Gefühl hat, man muss da gut abwägen, wo man dahin möchte.
Und wie viel Zeit wird dann, einfach dass die Zuhörer und Zuschauer das ein bisschen greifen können, wird da nochmal in die Entwicklung in der Regel gesteckt? Also die kommen mit einem Buch, sagen, das ist der Vorschlag, oder manchmal ist es vielleicht auch einfach nur ein One-Pager.
Genau.
Und dann wird darauf aufgebaut.
Eher das. Also ich würde sagen, wie gesagt, es kommt schon vor, dass man mal ein Buch, ein richtiges, fertiges Drehbuch eingereicht bekommt. In der Regel würde ich sagen, kommt ein Produzent oder ein Autor mit einer Idee. Du hast Play angesprochen, das war jetzt der letzte Fernsehfilm, den ich gemacht habe, der jetzt am 11. September in das erste läuft.
Ja. Sehr gut.
Und da war es zum Beispiel so, dass der Produzent auf mich zukam mit einer Idee, auf der er schon relativ lange, ich sag mal, rumgekaut hat mit dem Philipp Koch zusammen, der dann auch der Regisseur und sein Co-Autor war. Und ich würde mal sagen, das war aber erstmal nur, da gab es noch kein Drehbuch, das war, würde ich sagen, ein Exposé oder vielleicht war es ein Treatment, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, dass die sich schon mal so überlegt hatten. Und dann ist das natürlich was, wenn das ein guter Produzent ist, der hat dann natürlich auch gleich neben dem rein inhaltlichen auch ein paar Verkaufsargumente, der sagt, hey, das ist Computerspiele, das ist ein super spannendes, zeitgemäßes Thema, und auch Computerspielsucht ist einfach was, wo man, wenn man das mit Leuten beredet, früh merkt, dass jeder, der Kinder hat, irgendwie eine Assoziation dazu hat. Und wenn das ein guter Produzent ist, dann ist man gleich schon im ersten Gespräch, kriegt man so ein bisschen so ein Gefühl dafür, okay, das könnte was sein, was auch zu uns passt und was thematisch interessant ist, und das macht schon so im Kopf als Paket vielleicht Sinn. Und dann vergehen aber trotzdem natürlich nochmal, ich würde sagen, im schlimmsten Fall Jahre. Also bis man sozusagen sich sozusagen über die Entwicklungskonditionen geeinigt hat, also einen Entwicklungsvertrag macht, bis es dann die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Fassung gibt. Also im besten Fall hat der schon 3 Jahre mit dem Stoff zugebracht, dann verbringt man nochmal gemeinsam 2 Jahre, sodass ich sagen würde, dieser Stoff hat, bis er gedreht wurde, sicher 5 Jahre gedauert. Interessanterweise nimmt dann so ein Stoff auch oft dann in der Entwicklung nochmal neue Wendungen,
ja.
Dass man dann merkt, die technische Entwicklung hat uns fast überholt, jetzt müssen wir Virtual Reality machen, was es sozusagen in der ersten Fassung noch gar nicht war. Aber das kann man ja dann machen. Es gibt sozusagen die 5-jährige Stoffentwicklung, es kommt schon auch vor, also ich würde sagen, im Fernsehfilm oder im Fernsehkrimi, also beim Tatort sind die Zeiträume deutlich kürzer, weil wir einfach in so einem Ablauf auch drin sind, wo man sich das einfach gar nicht leisten kann, da jetzt 3 Jahre an so einem Stoff rumzuentwickeln.
Das ist ja auch schon vorkodiert, wie der Senderplatz funktioniert und...
Genau, das Format ist vorkodiert, wobei man natürlich sagen würde, der Tatort hat ja die großen, auch erzählerischen Freiheiten, dass man da jetzt nicht sagt, okay, so wie bei, keine Ahnung, Soko oder so, die Leiche muss nach 10 Sekunden im Bild sein und nach 20 Minuten muss das und das passieren und so, das ist ja der Tatort glücklicherweise einigermaßen, kann sich da einigermaßen erzählerisch frei machen. Und trotzdem ist es einfach so, dass man hat halt einen gewissen Output, den man bedienen möchte, nicht nur muss, sondern auch möchte. Und deswegen muss man einfach sozusagen in so einem zeitlichen Rahmen sich bewegen, der natürlich einfach anders ist als jetzt für einen Debütfilm, den irgendwie ein Absolvent der Filmhochschule machen darf. Da möchte man sich selbst und auch dem natürlich die Freiheit geben, zu sagen, wenn das jetzt länger dauert, dann... Nimm dir die Zeit, bis das Buch einfach fertig ist und dann drehen wir das erst. Mhm. Also manchmal würde man sich auch für Fernsehstoffe, ich habe schon teilweise mal den Fall gehabt, dass ich so dachte, das ist nochmal so ein halbes Jahr, nochmal wirklich intensive Drehbucharbeit wäre gut gewesen, so hätte dem Stoff sicher nicht schlecht getan. Das geht natürlich nicht immer.
Das Problem in Deutschland ist ja häufig, dass die Produktionsfirmen ja auch erst dann Geld verdienen, wenn der Film wirklich gedreht wird. Das heißt, viele Stoffe leiden einfach an der Entwicklung,
absolut,
weil da einfach noch kein Geld fließt.
Autoren übrigens auch, die kriegen auch, die werden ja auch in Raten bezahlt und sozusagen, die kriegen am Anfang was, dann kriegen sie sozusagen in der Mitte nochmal was und dann bei Drehbeginn kriegen sie sozusagen auch erst die letzte Drehbuchrate. Und deswegen wollen die natürlich auch, also jeder möchte möglichst früh ins Buch, jeder möchte möglichst früh drehen. Klar, das ist eine finanzielle Sache. Wenn du jetzt nicht gerade ein Autor bist, der wahnsinnig gut beschäftigt ist, dann ist das manchmal eine Frage von, kann ich meine Miete bezahlen nächstes Quartal, nächsten Monat? Genau, das ist also so diese zeitlichen Abläufe, aber auch für Produzenten. Also zu sagen, du brauchst halt einfach, um als Produzent, als selbstständiger Produzent überleben zu können, reicht dir halt im Grunde ein Fernsehfilm pro Jahr nicht eigentlich, wenn du wirklich davon gut leben möchtest. Mhm. Und das ist natürlich ganz schön hart, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist. Und dann zu sagen, eigentlich müsstest du eine Serie produzieren oder müsstest mindestens 3-4 Filme machen, damit du wirklich
drauf aufbauen kannst, wo die Prozesse ja eigentlich dann schon...
Ja, und dass sich dann auch so Synergien ergeben, dass du so dein Overhead, dein Produktionsbüro und dir das alles so leisten kannst, deine Angestellten, das kannst du halt von einem Fernsehfilm natürlich nicht bezahlen. Und das ist manchmal ein Problem für gerade kleinere Produzenten.
Ja. Ja. Und was ist gerade in der Entwicklung? Hast du da, was sehen wir jetzt zum Beispiel nächstes Jahr? Gibt es da schon Prognosen?
Wir haben ja jetzt gerade die zweite Staffel von unserer Comedy-Serie Das Institut, die auch jetzt gerade seit gestern läuft die bei Magenta TV, den Kollegen der Telekom, eine Co-Produktion oder eine Zusammenarbeit zwischen der ARD und der Telekom. Und da sind wir sozusagen in der Entwicklung der nächsten Staffel, weil wir eigentlich schon sehr darauf hoffen, dass wir auch noch eine dritte Staffel von dieser Serie machen, die wir alle sehr lieben. Das Institut, Oase des Scheiterns. Genau, dann 2 Tatorte, die ich gerade entwickle und vorbereite, die wir nächstes Jahr aber erst drehen. Eine wunderbare neue Donnerstagsreihe für den ARD-Krimiplatz am Donnerstag. Für die, die das nicht kennen, das sind verschiedene Krimis, die immer entweder international sind, also der Barcelona-Krimi oder der Tel Aviv-Krimi oder so.
Ah, ja.
Und wir im BR nehmen uns aber, was ich echt super finde, eigentlich immer bayerische Orte. Und da haben wir zum Beispiel, das habe nicht ich gemacht, sondern meine Kollegin, den Kommissar Kluftinger, das war eine tolle Reihe, oder den Kommissar Pascha. Genau, und da gibt es ab nächstem Jahr eine neue Reihe, das darf man glaube ich schon sagen, in Passau spielt. Mit einer ganz tollen Besetzung. Und das ist, da freue ich mich sehr drauf. Da haben wir den ersten Teil schon gedreht und den zweiten Teil drehen wir jetzt im Herbst und das kommt dann nächstes Jahr ins Fernsehen. Also momentan viel, Fernsehstoffe. Krimi viel, aber eben auch ein bisschen Comedy. Mhm. Und einen tollen Kinofilm, den ich noch mit betreuen durfte, weil ich den Regisseur seit längerer Zeit verfolge und mit ihm auch schon einen Film machen durfte. Zeit der Kannibalen hieß der. Nee, also so hieß der Film. Den haben wir schon gemacht. Der ist wirklich super. Den musst du dir mal anschauen. Das finde ich einen der schönsten Filme. Mhm. So Unternehmensberater, die einfach auf der Welt unterwegs sind und
ach so, ab in die Air, aber
ja, lustigerweise war das, glaube ich, der Arbeitstitel sogar. ja, aber das war der Film, den wir schon gemacht haben, Zeit der Kannibalen. Und der macht jetzt einen neuen Film, der schon abgedreht ist. Der heißt Curveball und der kommt nächstes Jahr. Da sind wir ein kleiner Partner als BR, aber das ist ein ganz toller Regisseur, der Johannes Naber. Mhm. Und so, verschiedene Projekte, die eben sozusagen auch die einen verschiedentlich beanspruchen. Das ist jetzt so ein Film, bei dem ich jetzt nicht so stark involviert bin, wie jetzt zum Beispiel beim Institut. Das ist eine sehr intensive Bucharbeit auch. Oder bei den Tatorten, da ist man sehr, sehr nah dran. Bei Kinoproduktionen, je nach finanzieller Beteiligung, auch mal weniger. Genau.
Wow, das ist echt ein sehr bunter Blumenstrauß.
Und deswegen macht es auch so viel Spaß, ja, weil man eben sich nicht, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nur noch Krimi machen würde, wäre ich fast ein bisschen unglücklich. Also das ist auch toll, weil auch Krimis sehr unterschiedlich sein können. Und dann würde man wahrscheinlich in dem Genre ein bisschen mehr spielen, aber dieses Krimi ist besonders, macht besonders viel Spaß zu entwickeln, wenn man zwischendurch auch eine Komödie machen darf.
Weißt ja, du? Ja, ja.
Das ist wirklich eigentlich, dann hat man so den, hat man so die komplette Kugel im Kopf, die einem so, ja, so hilft, irgendwie kreativ zu sein.
Okay. Immer. Also auf Kommissar Pascha hätte ich auch wahnsinnig Lust gehabt.
Ja?
Da war ich angefragt von der TV60 als Kamera.
Ah, wow.
Ja, aber die wurde ja leider abgesetzt.
Und das genau, da ist die, da sind die Kollegen der Degeto auf einer zumindest sehr nachvollziehbaren Ebene sehr gnadenlos. Also die haben da eine ziemlich klare Quotenvorgabe. Mhm. Und wenn man die nicht erreicht, dann fliegt die Reihe halt wieder raus. Und der Pascha hat leider, ich fand das eigentlich eine wirklich coole Reihe und die hätte auch wirklich Chance gehabt, sich weiterzuentwickeln. Das ist dann erstmal immer so ein bisschen unglücklich, wenn man sagt, ach, das ist ein falscher Sendetag und zwei Wochen später und es hätte total gut funktioniert und sowas. Man muss dann einfach auch dann manchmal ehrlich sein, sagen, war vielleicht, hat irgendwas nicht gepasst. Ich mochte das sehr gerne, ich mochte auch den Kluftinger total gerne. Manche Sachen werden halt angenommen und geliebt, andere nicht. Da muss man einfach dann sagen, weiter. Aber eben den Pascha finde ich auch ein bisschen schade, weil ich auch den Tim Safey so mag. Das sind, also so als Typen, aber auch als Schauspieler, den fand ich im Fernsehen gerade recht. Den hätte ich gerne öfter gesehen. Und ja, fand ich schade, dass das nicht weiterging. Aber muss man mit leben.
Gehört nicht drin.
Du, erst blüht unsere Passau-Reihe vielleicht auch, wenn es, das hat die gleichen Vorgaben. Also ich klopfe auf Holz, ja. Aber es kann tatsächlich sein, dass das nach zwei Folgen auch wieder vorbei ist.
Mhm. Und sonst, vielleicht ein kleines bisschen mal auch vom Film rauszugehen, was inspiriert dich sonst noch so?
Wenig. Nein, nur Spaß. Du meinst meine Hobbys?
Ja, also das geht ja häufig dann auch irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Mhm. Man inspiriert sich auf der einen Seite, beträgt es dann auch wieder in den Beruf. Also das eine bedingt ja häufig auch ein bisschen das andere. Mhm. Gibt es da bei dir auch Parallelen? Oder?
Ja, so gut. Also ich meine, ich habe Hobbys. Ich züchte Chili zum Beispiel.
Okay.
Und mache wahnsinnig scharfe Soßen und verschenke die in meinem Freundeskreis und die hassen mich schon alle dafür, weil es immer schärfer wird und sie ist überhaupt nicht mehr. Es steht nur so im Schrank, immer wenn ich komme und sage, habt ihr es mal probiert? Nein, das ist viel zu scharf.
Mit dieser Kirill-Zahl, wie man das nennt?
Scoville meinst du?
Scoville,
ja.
Okay.
Ja, ich messe die nicht. Ich habe nicht so ein Scoville-Messgerät, sondern ich bestelle einfach im Internet Carolina Reaper. Das ist die schärfste Chili der Welt. Und züchte die, oder also pflanze die an. Züchten ist ja sozusagen selber kreuzen, das mache ich nicht. Brüte sie aus, wenn man so will. Und stelle die sozusagen auf meine Terrasse und genau, mache Chilis draus und dann tue ich die fermentieren und mache eine Soße draus und dann verschenke ich sie und alle Leute stellen sich in den Schrank und keiner isst es. Also alles gartenbezogen. Ich habe also einen
kleinen Ausgleich.
Ja, das macht total Spaß. Ich habe einfach wahnsinnig gerne Pflanzen, die was produzieren. Und gerade jetzt im August ist einfach der Knaller. Also eben Chilis oder Brombeeren oder so. Mhm. Und dann neuerdings mache ich früh geerntete, also grüne und klein geerntete Walnüsse. Wenn du die schon im Juni erntest und dann so. Und dann so einpiekst und dann über Wochen lang immer wieder wässerst und dann so einkochst in so einem Zuckersud und dann aber wirklich 4 Jahre in so einem Einmachglas tust in so einem Zuckersud, schmeckt wahnsinnig gut. Und das sind dann so YouTube-Tutorials, die ich mir dann anschaue und freue mich dann, wenn in meinem kleinen Garten irgendwie sowas wächst und ich sage, Walnüsse, und dann ernte ich da 20 und dann mache ich da so ein Zeug drauf. Und das ist natürlich, würde ich sagen, ein Ausgleich so zu einer, sag ich mal, am Ende, dann sitzt man doch relativ viel so im Büro rum oder eben an Tischen und quatscht mit Autoren, ist sozusagen die Hände in den Dreck tun und da irgendwas machen, total schön und macht immer total Spaß. Ob mich das jetzt sozusagen inspiriert, weiß ich nicht. Ansonsten bin ich ein absoluter Junkie für Nachrichten einfach. Also ich höre wahnsinnig viel Podcasts über vor allen Dingen US-amerikanische Nachrichten. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade noch so bei mir so präsent ist, aber so es nimmt einen großen Teil von mir ein, mich sozusagen mit politischem und besonders amerikanisch-politischem Weltgeschehen und vor allem jetzt auch wieder so die Vorwahlzeit, die jetzt anbricht und so, damit setze ich mich extrem intensiv auseinander. Wahrscheinlich aber auch nur als Ablenkung irgendwie von dem, was man halt sonst macht, weil es ganz was anderes ist.
Ja, aber das braucht man ja auch.
Ja.
Okay. Und bist du jetzt ab und zu auch noch am Set? Also schaust du schon auch mal drüber? Kommst du so 1, 2, 3 Tage mal vorbei? Oder sagst du einfach, ja, die machen das schon?
Total gerne. Wie gesagt, das Blöde ist halt, dass du als Redakteur hast du halt am Set einfach nichts verloren. Und im Zweifelsfall hältst du das Setgeschehen eher auf, weil die Leute dann irgendwie denken, da ist der Redakteur, da muss ich jetzt entweder besonders nett sein oder ich muss irgendwie so besonders hart arbeiten oder keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich ans Set komme, entweder ich werde komplett ignoriert, was mir eigentlich viel lieber ist, oder es ist so ein bisschen sowas, was macht denn der jetzt hier? Guckt der uns jetzt so über die Schultern, will der uns kontrollieren oder sowas? Und das mag ich eigentlich gar nicht, denn ich gucke dann schon gern zu und das gehört auch dazu, dass man mal ans Set geht und
kommt das auch, so mit, auch mit Hut?
Ja.
So wie Columbo.
Ja, genau, absolut. Oh nein, ja, weil ich bin einfach 2 Meter groß. Ich kann überhaupt nicht mich gut irgendwie so hinter irgendwas verstecken oder so. Ja. Mich hört man und mich sieht man und deswegen so to blend in ist nicht so mein Ding. Aber nee, ich habe zum Beispiel also bei der Serie Das Institut, es ist eben so, dadurch, dass ich inzwischen auch, also das klingt auch doof, aber ich bin einfach auch damit ganz vielen inzwischen wirklich gut befreundet. Also sowohl von den Darstellern als auch vom Team, und weil man so viel Zeit miteinander verbringt. Und dann ist man natürlich auch einfach wahnsinnig gern am Set und es macht einem so viel Spaß. Und man ist da irgendwie, das ist so ein Herzensprojekt, dass man da einfach, da wäre ich am liebsten die ganze Zeit am Set.
Oh, stark.
Blöderweise drehen wir das in Berlin und da kann man dann auch immer nur bedingt oft hin, so, was ich echt schade fand, weil da das ist auch dann noch so ein tolles Set, weil es so gebaut ist alles, weißt du, selber dann so Orient aufgebaut und so. Das macht dann besonders viel Spaß. Und bei einem normalen Fernsehfilm ist man 1, 2, 3 Mal da und schaut sich das mal an und sagt mal Hallo und macht seine Aufwartung, auch aus Respekt der Arbeit der Leute gegenüber, aber ansonsten versuche ich das möglichst klein zu halten, weil ich einfach, wie gesagt, den Betrieb dann eher aufhalte. Als da wirklich irgendwas Sinnstiftendes beizutragen. Manchmal ist es so, wenn so ein Dreh anfängt und man hat nur noch nicht so, ein Gefühl von, wie das so wird, so, dann kann man manchmal so am Anfang so ein bisschen gucken, wobei gerade am Anfang habe ich das Gefühl, braucht der Regisseur eher so rückenfrei und Luft und dann nicht auch noch ein Redakteur, der da hinten steht und sagt, na mal gucken, was der da so macht, sondern da will man dann eher sagen, nee, wir vertrauen dir, mach mal und eben eigentlich nicht da rumhängen. Dann guckt man dann eher ein Muster und ruft an und sagt, was ist denn das? Wir haben doch was ganz anderes ausgemacht. Das kommt übrigens auch vor. Ja. Das kommt super selten vor, aber es kommt schon vor, dass man Muster guckt und dann mal wo anruft und sagt, wollte ich immer eigentlich vermeiden, immer, aber es ist mir, ich habe es gerade jetzt letztes Jahr 2-3 Mal gehabt, wo man so dachte, hey, wir haben doch was ganz anderes besprochen. Und man sich dann so wie verraten fühlt, so, wir haben doch so lange darüber geredet und jetzt ist das grün und nicht rot oder jetzt ist es irgendwie. Und dann, oder ein Schauspieler, was war denn das letzte Jahr, wo ich tatsächlich.
Ganz kurz, Muster, damit die alle mitkommen, ist ein Zusammenschnitt vom Vortag, was gedreht worden ist, dass man einfach sieht, was haben wir eigentlich.
Ehrlich gesagt, es ist noch nicht mal unbedingt ein Zusammenschnitt, es ist also eigentlich alles, was gedreht wurde. Also wir haben,
aber es ist ja häufig auch schon so ein kleiner Rohschnitt, um eine Szene schon mal so anzuspüren.
Ja, das stimmt, das gibt es auch, aber das, also ja, also wie das normalerweise ist, eigentlich alles, was gedreht ist, kriegt man so, meistens, wenn du dann noch mit 2 Kameras drehst, kriegst du es dann sozusagen einfach, dass du es dir durchspulen kannst und dass du dann gucken kannst, wie viel Takes macht er so, was verändert er, oder ich sage immer er oder auch sie so zwischen den Takes. Also du kannst sozusagen alles gucken, was gemacht wird. Es gibt dann oft nochmal so diese so einmal die Woche oder dass es so gelegentlich dann schon tatsächlich so erste kleine Schnittsequenzen gibt, wo man dann sagt, da fängt jetzt der Cutter wirklich an, schon mal auszuprobieren. Mhm. Das ist zum Beispiel eben auch so toll, dass man dann bei einer Serie manchmal merkt, also wir haben beim Institut zum Beispiel gemerkt, wir haben irgendwas, das merkt der Cutter dann im Schnitt, jetzt hätte ich gar noch dies und das Bild. Und wir sind aber noch im Motiv und dann kann der Cutter sozusagen zurückmelden ans Set, könnt ihr das noch drehen oder sowas. Und wenn man dann aufmerksam Muster guckt, kann man solche Impulse natürlich auch selber setzen und sagen, habt ihr das und das gemacht? Und weil die natürlich mit Drehen so beschäftigt sind, dass sie dann nicht immer selber die Muster gucken. Deswegen das hilft dann auch, da kann man durchaus kreative Impulse setzen, ohne dass man den Leuten jetzt Vorschriften macht. Aber es kommt tatsächlich dann auch mal vor, dass es irgendwas, dass man sieht, das steht doch ganz anders im Drehbuch, warum habt ihr das denn so gemacht? Und dann rufst du mal an und dann erfährst du, wir waren so im Stress und Zeitverzug und das konnten wir nicht drehen. Und der Schauspieler hat einen schlechten Tag und dann kriegt man so ein bisschen so einen Eindruck von, was da gerade los ist. Das sind dann die Momente, wo man dann gerne am Set wäre, aber.
Das ist einfach toll.
Ja, mir macht schon Spaß, das stimmt.
Ja, deswegen lieben wir diesen Beruf wahrscheinlich auch so. Also für mich ist es, weil man auch dieses Improvisieren darf, ja, man muss eigentlich den ganzen Tag Problemlöser sein. Also es geht ja gar nicht nur darum, kreativ zu sein, sondern auch Freude daran zu haben, mit Budget, das vielleicht nicht ausreichend da ist, mit Zeit, die vielleicht nicht ausreichend da ist, mit Leuten, die dann irgendwie vielleicht doch nicht so können oder man merkt, das funktioniert so nicht, aber trotzdem innerhalb von Sekunden eine Entscheidung zu treffen und wenn man das alles dann auch wieder so aus dem Bauch heraus entscheiden kann, weil man einfach darauf vertraut, okay, ich mache das ja jetzt schon seit über 10 Jahren, ich weiß, so wird es aber funktionieren oder so, dass man diesen kreativen Lösungsprozess auch immer wieder hat, anders geht es ja gar nicht. Man kann es nicht nur abarbeiten, weil es ist einfach nicht so eine statische Linie.
Nee, total nicht. Ich aber deswegen bin ich zum Beispiel, wäre ich kein guter Regisseur, weil erstens kann ich das, also so, du musst ja ständig Entscheidungen auch treffen. Es kommen ja ständig Leute und sagen so oder so, rot oder grün, gelb oder blau, so rumgespielt oder so rumgespielt. Du musst ja eigentlich ständig aus Angeboten, die dir gemacht werden, wählen. Und das im Zweifelsfall auch noch in kurzer Zeit. So. Und dann auch den Kopf dafür hinhalten. Und, und dann im besten Fall so eine Art vierdimensionales Vorstellungsvermögen zu haben, wie das dann nachher im Schnitt zusammengeht.
Ja. Bis hin zum Zuschauer.
Ja.
Versteht er das? Wie viel muss gesprochen werden? Was erklärt sich durch die Handlung selber?
Und ich habe davor echt mehr als nur Respekt. Das ist nämlich total, also aus der bequemen Position auf dem Sofa sitzend oder mit Autoren so in so einer schönen Drehbuch-Session, so sich die Sachen auszudenken, ist das eine, aber dann da zu stehen und dann auch noch sozusagen noch Schauspielallüren irgendwie aushalten zu müssen, weil der jetzt nur das Gefühl hat, er muss irgendwie, keine Ahnung, einen Durchdreher haben am Set. Also der Dompteur, der Dings, das alles zusammenzukriegen und dann eben auch noch im Zweifelsfall Problemlösungen anzubieten, finde ich, habe ich oft erlebt, wie das Leute ganz toll machen und dafür habe ich extrem Respekt, weil ich könnte das überhaupt nicht. Ich habe mal ganz kurz noch, auf der Filmhochschule habe ich noch mal extra Werbung studiert, das konnte man, da konnte man sich so bewerben, noch für ein einjähriges, ich weiß nicht, das war kein Masterstudiengang, aber noch mal so ein Jahr Werbung in München, kriegte dann so auch Budgets, für die man so on-spec Werbespots drehen konnte, also man konnte sich ein Produkt aussuchen und dafür einfach einen Spot drehen. Und da habe ich dann kurz überlegt, habe ich vielleicht habe ich vielleicht das Zeug zum Regisseur, und ich habe also so gnadenlos versagt dabei irgendwie alleine, weil das sind Werbespots, die haben irgendwie 30 Sekunden Dramaturgien, und da schon so, oh Gott, ich weiß nicht, wie das alles zusammengehen soll. Das war auch eine total interessante Erfahrung. Ich festgestellt habe, es gibt einfach Leute, die können das gut, und ich kann andere Dinge, aber das. Also ich meine, man kann auch das lernen natürlich, aber.
Ja, aber es ist auch eine Erkenntnis.
Ja, genau. Ja. Mein Leben ist einfach die einzige Erkenntnis. Ich habe einfach immer das Ausschlussverfahren. Was kann ich nicht? Und das, was ich heute mache, ist das Einzige, was übrig geblieben
ist. Nee, das war eine gute Überleitung gerade nochmal auf die Filmhochschule.
Ja.
Weil mit diesen vielen Entscheidungen treffen, ist mir nämlich wieder bewusst geworden gerade eben, dass mir ein Buch während meines Studiums, ich war auf der Filmakademie, in die Hände gefallen ist, und da stand drin, das Prinzip der Entscheidungsermüdung. Und das gibt es wirklich. Wenn du am Tag schon 50, 60, 80 Entscheidungen getroffen hast, dann wirst du irgendwann immer müder. Also das fällt dir entweder schwerer oder du machst falsche Entscheidungen. Und als ich das für mich kapiert habe, war mir auch das erste Mal wirklich klar, warum das mit den Assistenten und mit den anderen Departments so viel Sinn macht. Weil die ja auch viele Entscheidungen vorweg abnehmen, ist auch durch mein Team, das hier auch in der Produktion mit dabei ist. Weil je mehr bei dir gar nicht mehr ankommt, desto freier bist du natürlich auch an den wichtigen Entscheidungen wirklich deine sieben Sinne beisammen zu haben. Und nicht, du hast um 16 Uhr noch irgendwie ein wichtiges Meeting, hast aber eigentlich schon deine ganze Energie verschossen, was ja jedem eigentlich klar ist. Aber wirklich als Entscheidungsermüdung, dass es dieses Prinzip gibt,
aber war für mich ein Augenöffner. Ist das denn sozusagen die einzige Möglichkeit, der Ermüdung vorzubeugen, indem man sozusagen delegiert? Oder gibt es sonst noch andere Tricks, wie man sagt, wie schaffe ich es, auch nach der 50. Entscheidung noch einen kühlen Kopf zu bewahren und eben nicht zu hudeln?
Also das Wichtigste ist natürlich unterm Strich, dass man überhaupt gewillt ist, auch Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Es gibt ja auch Menschen,
oh ja,
die nenne ich manchmal so ein bisschen auch Erfolgsverhinderer,
die kennen wir alle.
Ja, wenn du nämlich gar nicht gewillt bist, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, dann wirst du automatisch zum Spielball der anderen, weil dann treffen andere die Entscheidung.
Ja.
Und dann ist es natürlich ein Glücksspiel, ob es zu deinen Gunsten oder manchmal auch gegen deine.
Ja. Also gegen dich arbeitet.
Gegen dich arbeitet. Und absolut, je mehr du delegierst und auch das an Menschen, denen du vertraust, abgibst, die manchmal sogar vielleicht besser sind, weil sie eben mehr so eine Eule sind vom Prinzip, also viel tiefer in die Sache reingucken. Ich bin ja da eher, ich bin halt gut im Netzwerken. Ich kann gut mit Menschen sprechen und ein Projekt pitchen und auch viele Projekte parallel handeln.
Mhm.
Aber ich würde jetzt nicht in jedem Projekt 10 Stockwerke in die Tiefe fahren.
Aber das ist ja auch, ist ja ein ähnlicher Prozess, eben zu erkennen, sozusagen, was du gut kannst und wo du sozusagen die Qualitäten hast. Denn ich hab ja nun das Glück oder den, ja, wie man es auch immer nennt, den Vorteil, dass ich viele Regisseure und Regisseurinnen inzwischen kennengelernt habe und eben wahnsinnig viele unterschiedliche auch Persönlichkeiten getroffen habe. Und ich würde sagen, tatsächlich ganz häufig eben da Leute dabei sind, die irgendwie aus irgendeinem Grund und sei es nur, um irgendwas zu kompensieren, aber irgendwas in ihnen sagt ihnen, ich kann es besser. Also ich kann die Entscheidung besser treffen als du. Und dann denke ich mir, aber das ist doch ein Kameramann. Der entscheidet doch jetzt die Kamerafrage. Warum kannst du das besser? Der hat das studiert. Du bist nicht der Kameramann. Also warum musst du das jetzt für ihn entscheiden? Weißt du? So.
Ja.
Und manche Sachen, wo ich dann das Gefühl habe, gibt es Regisseure, die können besser schneiden, besser Kamera führen, besser Szenenbildanweisungen geben, die können sozusagen das alles gut. Und da frage ich mich dann immer, aha, könnt ihr das wirklich? Oder ist das einfach nur, weil man das Gefühl hat, das wird von euch erwartet und ihr habt nicht die Haltung zu sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber dafür habe ich Profis und denen vertraue ich. Und komischerweise sind das immer mit denen ich persönlich besser kann. Die Leute, die zugeben, wenn sie mal was nicht wissen und sagen, habe ich jetzt gerade keine Ahnung, aber ich habe ein super Team von Leuten, die alles Profis sind und wir schaffen das schon, da eine Entscheidung herbeizuführen. Und immer die möglichst laut sagen, ich weiß alles besser, sind immer die, wo ich das Gefühl habe, ist oft nicht so. Und deswegen ist es sehr interessant, dass du da zumindest, also dass du da auf jeden Fall selber so weit bist, dass du sagst, du weißt ganz genau, was du gut kannst und was du da vielleicht auch dann lieber anderen überlässt.
Ja, ich habe mich damit sehr lange auch beschäftigt, um meine eigenen Stärken zu filtern, wo muss ich meine Stärken stärken und meine Schwächen managen.
Ja.
und das managen andere mittlerweile für mich. Ja, super.
Und, ich meine, man darf natürlich auch an seinen Schwächen arbeiten und darf nicht immer nur sagen, ich bin da schwach, das delegiere ich. Aber
man sollte nicht den Hauptfokus auf die Schwächen legen. Nee, und das wird, da werden wir nie so gut sein, dass wir unser Potenzial
haben. Naja, es gibt ja hier so The King's Speech, es gibt doch schon so, wo dann so der größte Stotterer wird dann der größte Redenhalter, weil er eben aus seiner Limitierung plötzlich irgendwie versucht, das genau ins Gegenteil zu verkehren. Und ich glaube schon auch, dass es, dass man sich sozusagen im Auseinandersetzen mit den eigenen Schwächen auch darüber erheben kann. Aber ja, also.
Da glaube ich mal ganz fest, dass das daran liegt, weil man irgendwann sein Thema gefunden hat.
Ja. Und
dann muss es raus. Dann bist du automatisch mutig, ja, weil die Message raus will.
Okay.
Also es ist ganz häufig an das Thema geknüpft. Ja. Es sind ja auch ganz viele Politiker, die waren früher eigentlich, glaube ich, nie wirklich politisch interessiert, sondern sie waren vielleicht vorher auch schon Entführer. Also sie haben es hinbekommen, Menschen zu inspirieren, zu beeinflussen. Und daraus ist dann die größere Form entstanden.
Das glaube ich auch. Da ist auch natürlich viel so Feedback, wenn du so das Gefühl hast, guck mal, ich rede hier laut und plötzlich hören mir 30 Leute zu, daraus könnte ich eine Karriere basteln. Das kommt dann wahrscheinlich genauso, wie es natürlich aber auch Leute gibt, die einfach wirklich was zu erzählen haben oder wirklich was bewegen wollen. Nee, weil ich nämlich auch immer so denke, ich habe, weil ich so gerne mit Autoren arbeite und ich gelegentlich gefragt werde, würdest du nicht mal selber was schreiben? Und ich habe auch öfter schon mal Versuche unternommen und habe dann immer festgestellt, ich scheitere ganz häufig, was viele Gründe hat, wenn ich selber scheitere, wenn ich selber schreibe. Aber ein Grund ist eben, dass ich ganz häufig merke, ich habe eben nicht eine klare Message. Also ich habe nicht so die eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen will oder so den einen ganz klaren Gedanken, der sich schon seit 20... Ich habe Themen und ich habe Dinge, die mich interessieren und deswegen kann ich mit Leuten darüber kreativ reden, aber ich habe eben nicht diese eine Message, die unbedingt raus muss. Das muss man der Welt erzählen. Das finde ich eben aber die Basis dafür, wenn man ein guter Autor sein will, dass man da irgendwie auch so diesen inneren Antrieb hat, sich so mitteilen zu wollen. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also,
Ja, das ist bei mir immer weiter gewachsen.
Ja,
das ist dieses Heldenreisethema. Das wirklich Menschen zu inspirieren, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und das möchte ich sowohl über die Eventsparte machen, dieses Heldenreise-Filmseminar, als auch über diesen Top-Speaker-Slam, wo wir Menschen 5 Minuten die Bühne geben, ihre Message vor Publikum. Und das nehmen wir dann wieder mit 4 Kameras auf, damit sie ihre Message dann auch auf Social Media, auf Webseite und so weiter besser teilbar machen. Weil ich glaube ganz fest daran, du musst erst sichtbar werden, damit Leute an dich anknüpfen können, dass daraus wieder was Neues entspringt und auf einmal Synergien und Kooperationen, wie wir auf der Filmhochschule. Wir mussten erstmal auf die Hochschule, um in dieses Umfeld reinzukommen, um gemeinsam wieder weiter wachsen zu können. Und so ist es immer am Anfang. Du musst dein Thema finden, deine Leidenschaft, dann wirst du mutig und dann kommst du ins richtige Umfeld. Und dann ist das so ein Treppeneffekt.
Das klingt total nachvollziehbar und auch irgendwie schön. Ich habe immer das Gefühl, so jemand wie du bist halt einfach ein Netzwerk. Ja? Und du kannst das auch und du bringst es so mit. Und deswegen ist es für dich natürlich auch, sag ich mal, fällt dir sowas natürlich leichter. Ich glaube, vielen Leuten muss man im Zweifelsfall, weil ihnen das eben schwer fällt und weil sie eben das nicht so haben, muss man im Zweifelsfall die Bühne schaffen dafür. Also gerade bei Autoren habe ich das häufig, das Gefühl, die haben eben überhaupt kein so ein Sendungsding oder sind oft ja nicht Rampensäue. Das heißt, so dieses ganze Präsentieren darum herum, es fällt denen wahnsinnig schwer. Und deswegen weiß ich aber auch nicht, ob sozusagen dann der Mut einfach nur fehlt oder ob der dann irgendwann kommt, sondern man muss immer das Gefühl haben, okay, das sind halt andere Arten von Menschen und mit denen arbeitet man anders zusammen. Dir fällt das halt jetzt besonders leicht oder leichter und du kannst halt daraus auch dein Ding entwickeln. Also auf jeden Fall cool.
Ja.
Finde ich super, was du machst.
Cool. Und ich finde es klasse, was du hier so treibst. Auch, dass das so ein lockeres Gespräch wieder war, einfach so vom Hocker.
Sind wir schon durch, oder was?
Ja. Das war schon eine sehr inspirierende Dreiviertelstunde.
Ja, mir auch Spaß gemacht.
Gibt es noch irgendein Lebensmotto, was du vielleicht raushauen möchtest an die Community?
Was musst du mir doch vorher sagen? Überlege ich mir ein Lebensmotto. Nee, besser scheitern ist immer mein Motto. Cool. Immer wieder und nicht aufhören. Ich habe echt so viele Warnzeichen gar nicht, aber ich habe doch echt eine Menge Niederlagen erleben müssen und habe immer wieder fest, es ist total banal eigentlich, es ist so, so profan, dass man es eigentlich gar nicht sagen kann, aber besser scheitern trifft es für mich immer so, dass ich das Gefühl habe, immer weitermachen und irgendwie, ich will auch glauben, dass das belohnt wird. Ich habe ja, es gibt ja auch immer so, der so Leute, die irgendwie immer sich so viel beschweren darüber, dass sie nicht Erfolg haben oder dass sie nicht weiterkommen und so. Und ich glaube, wenn man so ein Mindset hat, ist auch nichts Neues, habe ich auch nicht erfunden, aber dann ist es natürlich auch sehr viel schwieriger. Und sozusagen beständiges Arbeiten, habe ich immer das Gefühl, natürlich zusammen mit ein bisschen Talent, bringt es noch am allermeisten so und bringt einen auch am weitesten.
Ja, und im richtigen Umfeld. Die einen auch mal ein bisschen mittragen.
Total.
Und die Lücke schließen.
Ach, total, absolut.
Und das auch nochmal zu den Autoren da draußen. Wenn ihr da Tandem fahrt und euch euer Sprachrohr sucht, das vielleicht genau diese Lücke wieder schließt, dass euer Buch an den Mann gebracht werden ja. kann oder an die Frau, dann wird es auch einfacher. Man muss nicht alles alleine schaffen.
Nee, das stimmt. Das finde ich wirklich gut. Das ist also Teamarbeit und sich sozusagen Leute suchen, die sozusagen die gleiche Sprache sprechen und sich mit denen und an denen hochrichten, ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
Genau. Gemeinsam wachsen, sage ich immer, ist eigentlich das A und O. Und dann macht es auch ganz
viel Spaß. Ja. Ja, nee, stimmt, total.
Danke.
Ja, Hammer. Ja, viel Spaß gemacht.
Macht's gut.
Ja, ciao.